Guten Morgen, Patrick. Willkommen in Salzburg.
Guten Morgen, Anni. Wie geht's dir?
Gut, du. Ich würde sagen, dir geht's auch gut, weil die Haare sitzen.
Bei mir heute ist auch
wieder. Ja, unglaublich.
Heute
ich habe gut geschlafen.
Ich habe heute auch gut geschlafen, kurz geschlafen, aber ansonsten besser wie Wochen zuvor.
Ich sag's dir, ja, wir haben jetzt eine harte Zeit hinter uns und ja, der Winter ja,
ist vorbei.
Ist vorbei. Für uns, für die Eisschnellläufer sowieso, die Eishockeyspieler, Playoff.
Finale, Grande Finale, Anni. Wir haben jetzt unsere zwei Finalisten endlich. Ja. Es ist Bremerhaven, der Hauptrundenerste der Vorrunde, gegen den zweiten Eisbären Berlin.
Ja, also ein Nordduell.
Es ist ein absolutes Nordduell, gab es so lange nicht mehr.
Ja. Weil die Bayern sind eigentlich sonst von den Vereinen auch stark.
Immer gut vertreten, aber...
Das ist ja nicht so.
Also man muss auch sagen, Bremerhaven zu Recht weiter, 4-1 gewonnen gegen die Red Bulls. Da war am Ende die Luft raus bei München, das muss man einfach so sagen. Bremerhaven hat einen super geilen Torwart, wirklich ein super Torwart.
Ja, du am Torwart, da fällst du.
Ja,
super Torwart. Du steigst oder du fällst, gell?
Und gestern eben hat Berlin in Spiel 5 nach Verlängerung gewonnen gegen Straubing.
Okay.
Und somit ist jetzt Straubing im Urlaub. Ja. Und nächsten Mittwoch, also gestern in einer Woche, beginnt dann das Finale. Wie schaut es in Österreich aus?
In Österreich ist so, dass die Bullen Bozen in Urlaub geschickt hat.
Ja.
Das war eine sehr harte Partie, muss ich sagen. Also da gab es sehr viele Strafen. Es gab, aber das gehört wahrscheinlich zu den Playoffs dazu, sehr viele unschöne Fouls auch und Verletzungen. Ja. Also in Salzburg spielen, glaube ich, aktuell 3 Spieler mit Vollvisier.
Wow.
Und ja, jetzt ist so, jetzt spielen sie gegen den KAC. Der KAC, die Kärntner, sind wirklich bekannt für ihr Kämpferherz.
Mhm.
Die haben sich einigermaßen ausruhen können. Sind relativ frisch jetzt in diese Finalrunde gestartet und es war jetzt, ja, die Salzburger haben in Klagenfurt gewonnen. Und im Gegenzug dazu haben sie jetzt aber auch wieder in Salzburg verloren. Jetzt wieder die andere Runde haben sie wieder, die Salzburger, wo man dachte, jawohl, jetzt haben wir es im Griff, haben wir wieder verloren. Und jetzt am Freitag
Spiel 4
in Salzburg. Ich hoffe, dass es so ausgeht, dass die Salzburger diesen Speed, wo ich finde, das erste Drittel ist aber gut, da geben sie Vollgas, da liegen sie meistens auch vor, aber hinten raus zu, geht ja irgendwie die Luft aus. Ich hoffe, dass sie es jetzt daheim morgen rumreißen.
Ist es eigentlich schon ein Derby? Kann man das sagen? Klagenfurt?
Villach-Klagenfurt. Das ist ein Derby und da scheppert es auch.
Okay, das ist das berühmte Derby in Österreich, oder? Villach-Klagenfurt.
Ja, was ist bei uns in Bayern oder im Norden?
Also das Mutter aller Derbys ist Köln gegen Düsseldorf.
Ja.
Das ist so das größte Derby, was es in Deutschland gibt, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann in Bayern, du hast halt schon viele, du hast ja München-Augsburg, München-Ingolstadt, Straubing-Ingolstadt, Nürnberg-Ingolstadt. Also, ja, aber das größte Derby, würde ich schon behaupten, ist Köln gegen Düsseldorf.
Super, und da ist dann auch
da voll. Da ist voll, in der größten Halle Europas, Lanxess Arena in Köln, knapp 19.000 Zuschauer. Und Düsseldorf dann knapp 12. Also das ist schon eine besondere Atmosphäre.
Du, wenn 2027, da findet ja die Eishockey-WM in Deutschland statt.
Richtig. Düsseldorf und Mannheim.
Also nur die beiden Stadien?
Ja, leider.
Schade.
Schade.
Jetzt wenn die Damen, da ist ja angefragt worden, beziehungsweise das wäre eigentlich ein Wunschtraum. Jetzt für mich als Frau wäre das halt super, wenn die Damen da auch mit dabei sein könnten, das wäre ein Mega-Event, ganz wichtig für die, dann bräuchte man natürlich ein drittes Stadion, oder?
Ja, wobei das Einzige vom Zeitfaktor her muss man sich auch anpassen, weil jetzt parallel zu unserem Podcast findet ja die Frauen-Eishockey-Weltmeisterschaft statt, also sprich Anfang April und die Männer-Weltmeisterschaft findet ja immer 9. 10. Mai, also da müsste man eine Lösung finden, aber generell...
Die Frauen vorneweg...
Vielleicht? Also generell beide, ich finde es schon interessant, wenn du die Frauen-Weltmeisterschaft und die Männer-Weltmeisterschaft entweder parallel oder direkt hintereinander, wäre auf jeden Fall ein geiles Event.
Also für die Frauen, glaube ich, wäre das eine Riesenchance, da eine Plattform zu haben. Im Moment, die sind ja wirklich super unterwegs.
Ja, Wahnsinn.
Gell, die sind in ihrer
Gruppensieger
gewesen.
Ja.
Haben sie eigentlich so in der Art und Weise auch noch nicht.
Nee, also sie haben wahrscheinlich damit gerechnet, ich nicht, oder ja. Wir ja. Waren schon überrascht, dass man da die Vorrunde so positiv gestaltet. Ja. Und, aber gut, das Ganze hat auch für mich einen Namen, die Torhüterin Sandra Abstreiter, die ist wirklich herausragend.
Die spielt ja jetzt auch in dieser neu gegründeten Damen-Eishockey-Liga.
Genau, in Nordamerika.
In Nordamerika, genau, in Ottawa spielt die. Und ich glaube ja, wenn du so, du bist Goalie gewesen. Du weißt, wer das ist, wenn du hinten jemanden hast als Team, wo du weißt, die hat eine Fangquote von
95.
Ja, ja. Dann ist es halt einfach so ein Schlüssel zum Erfolg.
Ja.
Und jetzt geht es aber weiter. Jetzt haben sie sehr entspannt, sind sie ins Viertelfinale gekommen. Wer ist jetzt der nächste Gegner?
Heute tatsächlich gegen Tschechien. 19:30 Uhr, ja.
Ah, das ist okay.
19:30 Uhr gegen Tschechien, Viertelfinale. Da
deine
geht's
Einschätzung?
Ums,
was meinst du? Die Tschechen sind nah.
Tschechen sind gut. Ich hoffe, man kann die positive Vorrunde ein bisschen so aus den Köpfen rausbringen. Weißt du, was ich meine?
Jedes Jahr, Rennes va bleu.
Genau.
Neues Spiel,
Karten. Es ist, weil wenn du jetzt heute natürlich verlierst, dann war alles für die Katz.
Ja.
Und aber ich sage jetzt mal, mit dem Spirit, mit Sandra im Tor,
ja,
haben wir sehr, sehr gute Chancen, ins Halbfinale einzuziehen. Und das wäre eine absolute, absolute Sensation. Und die Sandra Abstreiter habe ich sogar mal kennenlernen dürfen.
Ja, wie alt ist die? Weißt
die
du das
Sandra
ungefähr?
Ist 25.
Boah,
also 25, nur jung, oder? 23. Juli 98 geboren, gebürtige Freisingerin.
Ein Bayernkind.
Ja.
Und, ja,
super. Was auch da interessant war.
Ein junges
war.
Mädel, super.
Junges Mädel. Und ich habe die in Memmingen kennenlernen dürfen, weil ich da nämlich so eine Dokumentation gedreht habe über die Niki Eisenschmidt, über die Nationalspielerin, Stürmerin. Und damals, was heißt damals, das war vor einem halben Jahr, ist sie mir schon sehr positiv aufgefallen. Warum? Durch ihre absolute Körpergröße. Also sie ist über 1,80.
Okay, für Frau, für deutsche Frau eher groß.
Relativ groß, ja. Super Stellungsspiel. Und hat sich jetzt, weil die ist ja während der Saison von Memmingen dann in diese neu gegründete Liga PWHL nach Ottawa gewechselt. Und ich glaube, dort drüben zu spielen, ja, hat ihr nochmal unglaublich viel gebracht.
Ja, ich glaube, sie spielt jetzt da mit dem Besten der Besten. Und das war wie bei mir damals, du musst mit stärkeren trainieren, um dein Level anzuheben, um dein Niveau zu halten oder um dich
auch
verbessern. Ich glaube, die Schüsse, die abkriegt, sind halt einfach auch nochmal schneller, härter, gemeiner.
Ja, ja.
Und sie darf halt auch, ja, manche Spiele, ich habe gelesen, im Schnitt 8000 Zuschauer.
Geil.
Und der Rekord, glaube ich, war schon fast 19.000.
Geil.
Ich meine, die Frauen, die wo sonst leider Gottes bei uns halt eher vor leeren Hallen spielen, das ist was anderes.
Ja.
Das haben sie sich auch verdient, aber der Weg ist noch steinig.
Er ist steinig, er ist noch weit, aber trotzdem, ich glaube schon, dass die Frauenliga dort drüben in Nordamerika, ich meine, da sind Städte dabei wie Toronto, New York, ja,
Boston,
Montreal, Ottawa, Minnesota, Boston, also das ist schon, ich sage jetzt einmal, das will ja auch irgendwo die NHL ja auch, dass die beste Frauen-Eishockey-Liga drüben statt. Ist ja logisch.
Ja,
da wollen
natürlich.
Sie ja.
Na, da ist ja auch eine Plattform. Da kriegen
genau.
Sie die Stadien voll.
Richtig.
Dann glaube ich auch, dass diese, ich nenne es einmal Geldgeber oder Mäzene,
ja,
dass die sind vor Ort und die wollen da natürlich auch, das ist ihr Baby.
Genau.
Das wollen sie
sehen, das wollen sie sehen, haben, wollen
das sie
pushen.
Wollen sie pflegen, wollen sie pushen. Und wenn du jetzt überlegst, die Frauen da kannst du davon leben. Das ist auch eine Perspektive für meine Mädchen.
Ja, verstehe ich.
Wo ich sage, wo geht der Weg hin? Weil in Deutschland ist es so, in Deutschland geht es den Damen, gut, Schweden ist was anderes und in der Schweiz muss es auch sehr, sehr gut sein, dass die Frauenclubs relativ gut besucht sind und dass sie eigentlich auch davon leben können. Aber bei uns geht es eigentlich nur über die Bundeswehr.
Ja, anders geht's nicht.
Sporthilfe und
ja,
Bundeswehr.
Und davon sind ja auch, ich glaube, 15.
15.
Also nicht einmal eine ganze Mannschaft.
Ja.
Weil du musst ja, normal, eine Mannschaft besteht ja aus 22, 23 genau. Spielerinnen. Also sprich, du hast eigentlich drei Blöcke, die unterstützt werden durch, das ist zu wenig. Das ist, und ja, und du hast ja momentan leider, also Stand jetzt in Deutschland, nur Ingolstadt und Memmingen. Die zwei spielen in der eigenen Liga.
Ja.
Der Rest, nice to have. Also nicht falsch verstehen, aber
nein, es ist halt so,
keiner
ist in
reicht denen zwei Teams, die das war's.
Nein, da, keiner. Musst, da brauchst du ein paar mehr.
Ja.
Ich hoffe, dass jetzt vielleicht mit München, mit dem neuen SAP-Garden, dass da ein bisschen was passiert.
Richtig.
Dass ein paar Vereine vielleicht sich zusammentun.
Planegg war ja auch immer unglaublich gut früher.
Ja, aber mich machen die weiter oder hören die auf? Ich habe irgendwo gelesen.
Ich habe gehört, dass die Probleme haben mit ihrem Sponsor. Also, dass der Hauptsponsor da abgesprungen ist. Aber du hast... Gut, du hast Berlin noch, Eisbären Juniors Berlin, Mad Dogs Mannheim, Memmingen, Ingolstadt, Planegg logischerweise, Amsterdam Tigers spielen auch mit.
Ja, aber da habe ich auch gehört, also die wollen sich natürlich auch verbessern und sind dann mit rein in die Liga, aber vom Niveau her hinken die doch ein bisschen hinterher. Also da hat Memmingen, glaube ich, auf 1:13 gewonnen.
Ja, das ist ja auch
das ist dann,
ein Freifahrtschein.
Ja, das ist dann auch nicht
also
so fein.
Das ist ja keine Herausforderung.
Nein, das ist halt schade. Also das Niveau, die Leistungsdichte muss noch steigen. Aber dafür, da beißt sich die Katze in den Schwanz, dafür musst du auch ein bisschen eine Plattform bieten. Du, ihr werdet ein bisschen gewildert. Und zwar bei der Julia Kleine, die macht ja den von der Sportschau auch einen Podcast, den Wintersport. Podcast und die hat mit der Julia Gleisner, die ist aktuell Kapitän bei den Damen, ein Interview gemacht und einfach mal alles beleuchtet, was braucht man, wie hast du angefangen, wie ist es im Vergleich zu den Männern. Hallo, guten Morgen.
Ich habe leider Bestellung.
Genau. Ich habe leider nichts für dich. Ciao. Genau, und die hat das eigentlich sehr schön beleuchtet und gesagt, dass die jetzt wirklich eine große Chance haben. Und das war im Januar. Mhm. Sie sind in einer guten Form und jetzt zeigen sie es. Aber eben auch, dass es halt schon eine große Diskrepanz gibt zwischen den Männern und den Damen.
Ja.
Natürlich, das Niveau muss da sein. Aber was brauchen die Frauen? Ich glaube, jetzt haben sie so eine große Möglichkeit. Sie haben eine Plattform. Es wird relativ Magenta zeigt viel.
Ja, ja.
Ich glaube auch, dann, dass die Öffentlichen sicherlich auch etwas mehr zeigen sollten. Dann auf den Social-Media-Kanälen könnte es stattfinden, wenn sie da jetzt einen Erfolg einfahren. Und ich glaube, man braucht ein bisschen mehr Gesichter. Ich möchte wissen, wie die Mädels so ausschauen. Was haben sie für Hobbys? Was machen sie? Wie sind sie dazugekommen? Dass sich der Zuschauer daheim ein bisschen mit den Damen identifiziert, den Weg ein bisschen mitgeht, wenn sie gut spielen, jubeln und wenn es nicht so ist, dass du halt mitleidest, das ist ganz wichtig. Ja. Und dann, dass man doch vielleicht irgendwo Geldgeber findet, Sponsoren.
Ich finde das einen guten Punkt, was du gesagt hast mit
Damen,
Gesicht. Also ich bin
war im Mai schnell auf dem Naso.
Ja,
es und ist ein harter Sport, aber du, das sind so hübsche Damen und junge Mädels, die irgendwo coole Typen sind und jeder anders auf seine Art und Weise.
Aber da haben wir, glaube ich, schon mal, ich tue mir so schwer, weil das, ich nenne es jetzt mal Geschäft, das ist mittlerweile so aalglatt geworden. Also weißt du, was ich...
Nein, das ist aalglatt, wie meinst du?
Ja, ich meine, mir fehlt, also jetzt nicht nur bei den Frauen, ich finde auch bei den Männern in der DEL, ich finde es so schade, wir haben keine Typen mehr. Also wir haben, oder keine, ich rede jetzt mal von den Männern, also in der DEL.
Ich weiß, wie du das meinst.
Also ich meine... Mag jetzt nicht, dass jetzt ein Red Bull-Spieler in der Bild-Zeitung steht, weil er bis um 16:30 im P1 war und sich 15.000 Euro Champagnerflaschen gekauft hat.
Ja, du spielst jetzt auf ein paar Fußballspieler. Aber das war irgendwie auch lustig, weil eigentlich erwartest du von einem Top-Leistungssportler, dass der nur seinen Sport im Kopf hat.
Nein, genau.
Wir sind alle Menschen. Und irgendwann brauchst du einmal so ein Ventil, wo du ausbrichst, wo du Fehler machst und wo du halt einmal über die Stränge schlägst.
Macht dir
auch sympathisch.
100 Pro. Aber ich finde, es gibt nicht mehr so. Also jetzt, wenn ich wirklich so in die DEL mal durchleuchte, mir fallen maximal 5 Typen ein. Das Typen sind, die aber auch über den Tellerrand hinaus bekannt sind, weil sie Typen sind. Aber ansonsten, das ist es nichts Verwerfliches, aber ansonsten, wenn du durch die Innenstadt gehst, Köln, Berlin, München, wo auch immer, und zeigst denen ein Bild von dem...
Ja, das ist, ja.
Weiß kein Mensch.
Vielleicht auch durchs Visier, durch den Helm, dass man da einen Fußballer, den siehst du ja dann doch ein bisschen mehr im Ganzen.
Aber ist halt auch null Öffentlichkeitsaffinität da, finde ich. Mhm. Weil die Spieler zum Teil ist auch von den Vereinen so gedrillt, die dürfen fast gar nichts mehr machen. Du musst ja
sind die Vorgaben so hart?
15 Mal vorher anfragen, dann ja, nein und was für Fragen. Und so, wo ich mir echt denke, also Leute.
Ach, ist es bei euch auch? Also mein Manager, der Klaus Kercher, hat auch gesagt, es ist schwieriger geworden. Und ich habe auch zu vielen Journalisten einen guten Kontakt. Es ist schwieriger geworden, ein spontanes Interview zu bekommen.
Furchtbar.
Es ist schon sehr viel.
Ja,
wie du
es ist furchtbar.
Ist es wirklich?
Es ist echt furchtbar.
War bei unserer Zeit damals eigentlich
anders. Auch mich haben ja noch die Redakteure angerufen, privat, und gesagt, du, Stellungnahme hier, zack, bumm, Interview. Da habe ich nicht gesagt, du, frag erst den Pressesprecher, frag erst meinen Manager, frag erst den. Ich habe es halt gemacht.
Ja.
Das ist undenkbar mittlerweile.
Das macht es halt wieder ein bisschen mehr Distanz, gell? Zwischen dem Leser, dem Fan und dem Athleten. Du, aber jetzt mein Mann ist ein Landwirt.
Ja.
Und wo das immer stärker geworden ist mit meinen Kindern, mit Red Bull und da schließt sich der Kreis. Konrad Abelshauser.
Ja.
Das finde ich
gesehen. Das ist ein Typ.
Ein Bauernbub.
Ja.
Der aber auch in der NHL gespielt hat und jetzt wieder zurück ist in München und bei Red Bull München und er ist Verteidiger.
Genau.
Und das ist halt einfach auch, also.
Der Conny ist ein Erscheinungsbild, definitiv, den kennt auch jeder.
Authentisch, also das finde ich eigentlich fein am Moritz Müller, kenne.
Richtig, genau, jetzt frage ich dich ja mal.
Ja.
So, jetzt hast du schon mal zwei, wer fällt da noch ein, wer wird da noch einfallen vom Namen? Also die zwei sind schon mal...
Peterka, genau, die Jungen, die heute auch den Sprung nach drüben geschafft haben.
Ja, aber jetzt mit Müller und Abelshauser bin ich vollkommen d'accord, das sind zwei Typen in der Liga.
Da muss ich eigentlich fast wieder zurückgehen. Erich Kühnhartl.
Das war ein Typ, war nicht nur durch seinen Erfolg, sondern auch Erscheinungsbild, Größe, Olympia-Dritter, Innsbruck. Apropos Landshut, weil wir ja gerade bei Kühnhartl sind, ich muss ganz kurz eine Klammer aufmachen, weil ich freue mich sehr, herzlichen Glückwunsch, weil der EV Landshut, die U20, ist nämlich deutscher Meister geworden. Das ist die aktuell beste Mannschaft, Nachwuchsmannschaft in ganz Deutschland. Deswegen herzlichen Glückwunsch nach Landshut zur DNL-Meisterschaft. Die haben im Finale gewonnen gegen die Eisbären Berlin Juniors.
Ja, Wahnsinn. Ja, Bayern auf dem Vormarsch. Ist Landshut, war da nicht der Deutschlandpokal oder so?
Ja, das war der Deutschlandcup im Oktober, November.
Wo Männer und Damen.
Richtig, der findet nächstes Jahr auch wieder statt in Landshut. Super. Hat sich da jetzt da etabliert, das zweite Jahr dann in Folge. Und ich habe aber eher darauf spekuliert, dass der Deutschlandcup in den SAP-Garden wechseln wird. Aber dem ist nicht so. Deswegen bleibt er jetzt vorerst in Landshut nochmal. Müsstest du eigentlich vorbeikommen nächstes Jahr? Das ist echt interessant. Also wirklich, da spielen natürlich unsere Frauen. Ja. Und da findet nämlich das Turnier parallel statt.
Das finde ich gut.
Männer und Frauen zeitgleich an einem Standort.
Ja, aber das ist schön. Also man wagt ein neues Format aufzumachen und wenn das dann einfach für beide erfolgreich ist und auch ein bisschen mehr Bekanntheit bringt, das ist mega. Habt ihr das übertragen?
Ja, wir haben alle Spiele übertragen, Frauen und Männer und war auch von den Einschaltquoten, soweit ich informiert bin, sehr gut.
Ja.
Also
wann hat das stattgefunden? Im Spätherbst, Anfang Winter?
Jetzt pass auf. Das war, ich glaube, Anfang November. Schauen wir mal. 2024 war, 6. bis 10. November war es.
Ja, super. Ja.
War cool. War echt ein cooles Event.
Das ist immer in diesem Break, oder? Zwischen
Bund. Genau.
Wo sind wir kurz am Break?
10 Tage, so was Pause, Spielpause. Genau. Eben für diesen Deutschlandcup und. War echt cool. Also Standort war auch interessant, das erste Mal in Landshut.
Wie viel passen da rein?
Die haben die Arena sehr schön umgebaut in der Fanatec Arena Landshut. Aber ich glaube 5. Klein, aber ultra fein.
Gut, wenn du die voll kriegst, ist es schöner, ja, als wenn du 7000
haben's in der Halle
für 18 hast.
Na, ja, wirklich, und Landshut ja auch absolute Fushi. Eishockey-Stadt. Und ja, schöne Stadt, ja, brutale Eishockey-Stadt.
Da wollte es eh, wenn du jetzt schaust, Landshut, Ingolstadt, Nürnberg, München, Straubing, also da in der Ecke.
Viel los.
Ja.
Rosenheim.
Rosenheim sowieso, ja. Und dann, wenn du wieder weiter runter gehst, Bad Tölz.
Das Garmisch.
Ja, Garmisch, Rissersee. Ja, also Bayern, aber das Ruhrgebiet genauso.
Ja, da ist auch brutal viel. Ja. Also das ist wirklich, wobei, aber ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, in Bayern gibt es die meisten Eishockeyvereine in ganz Deutschland.
Echt?
Ja,
schön.
Von der Dichte her schön auch. Also das ist wirklich, da ist enorm, enorm viel geboten. Aber ja, deswegen heute, wer Zeit ja hat, unbedingt die Daumen drücken.
Für weil die Damen.
Vorher ja spielen nämlich die Herren in Tschechien Vorbereitungsspiel zur Weltmeisterschaft. Ja. Ich glaube, 17 Uhr, 17.15 Uhr spielen erst die Herren, also Tschechien gegen Deutschland Herren und dann um 19.30 Uhr spielt eben Deutschland gegen Tschechien cool Frauen. Also
ja,
ich drücke die Daumen und
wieder
bin sehr gespannt.
Ein schönes Eishockey-Wochenende. Du, hast du Informationen, wer von den NHL-Spielern vielleicht jetzt schon freigestellt
also
wird?
Ich habe einmal so viele Infos, kommen könnte ein Philipp Grubauer, ein JJ Peterka.
Super.
Tim Stützle,
super,
weil die drei haben mit den Playoffs nichts zu tun.
Okay.
Also die sind, aber der Verein hat da das letzte Wort. Also die müssen die Spieler freistellen,
ja,
egal was der Spieler will. Ich habe gelesen, dass Detroit hat verloren, ein ganz wichtiges Spiel. Jetzt schauen wir mal heute okay noch, weil da spielt ja
Seider,
der Moritz Seider.
Ja.
Jetzt schaue ich mal ganz kurz nach. Das war gestern. 2-1 haben sie verloren gegen Washington. Mhm. Scheiße. Das bedeutet aktuell Standings im Moment. Es ist so heiß, ja, weil du hast Top 8. Also
ja,
Washington in dem Fall mit 85 Punkten ist in den Playoffs.
Ja.
Pittsburgh, Detroit.
84. Ein Punkt.
Noch vier Spiele.
Ja, da kann natürlich alles passieren, gell?
Genau. Und auf der anderen Seite, Buffalo ist raus,
ja,
Ottawa ist raus, Seattle ist auch raus. Also, die haben damit nichts am Hut. Wäre natürlich krass. Also, wenn der Grubi im Tor steht, wenn der JJ Peterka dabei ist, wenn ja der Tim Stützle dabei ist, also dann sind wir schon brutal gefährlich.
Also, Peterka, den haben wir ja selber und meine Kinder auch in Salzburg spielen dürfen. Der wurde,
ja,
der hat er auch auf der Akademie seine Ausbildung gemacht, ging dann nach München, wurde verliehen quasi wieder nach Salzburg. Ah, und das war schon, also das war
Rakete. Geiler Spieler, gell?
Ja. Manchmal denke ich mir, boah, ist der irgendwie eigensinnig, ja? Aber das war halt, der war halt schneller und besser als manche andere.
Der hat also zu wenig Mitspieler gehabt, die genauso gut waren wie er.
Ja, diesen Speed mitzugehen. Und dann hat er halt manche Dinge in Eigenregie gemacht und gelöst und halt mit
der
ja.
Auch der Spielstil von JJ finde ich geil.
Ja.
Also bin so happy, dass er sich halt auch durchsetzen können. Gut, an Lukas Reichel haben wir auch noch. Der spielt eigentlich Chicago Blackhawks, wurde aber runtergeschickt ins Farmteam während
okay
der Saison. Also da haben wir auch noch einen. Wenn der mit der AHL nicht in den Playoffs spielt, dass er noch rüberkommen könnte. Also wir sind wirklich gut. Ich meine, wir sind Vize-Weltmeister.
Ja, hallo.
Also
ja, wir haben auch, also natürlich unsere NHL-Spieler, das wäre nochmal ein Booster
ja
quasi, ein Turbo.
Ja.
Aber auch so haben wir gute Karten.
Ich glaube
auch.
Also ja, vor uns haben sie, Entschuldigung, ich mag es nicht sagen, Angst, aber einen riesen Respekt mittlerweile. Den ja haben wir uns einfach erarbeitet, die letzten
sicher
Jahre.
Über die letzten Jahre, ich glaube, Schlüsselerfolg war Olympische Spiele,
ja,
die Silbermedaille.
Das war der Start.
Gell? Also
ja,
da, wo alle mitgefiebert ja und mitgelitten, das war ja der Wahnsinn.
Das war wirklich der Wahnsinn.
Das war der Wahnsinn.
Kulinarische Frage, Anni. Was hast denn du mir hier mitgebracht? Was sehe ich denn hier in diesem Körbchen?
Ja, ich schaue auf der Linie. Ich meine, du hast doch gesagt, du hast ja bis Sommer Zeit,
ja,
ein Sixpack im Rennanzug,
ja,
schnell auf Rennanzug zu präsentieren.
Ja.
Ich war jetzt wieder beim anderen Bäcker, beim Pföst das Mal. Ich habe da Buchteln mitgebracht.
Buchteln?
Rohrnudeln.
Ja.
Kleine Rohrnudeln, gefüllt mit Zwetschgenmarmelade.
Ach ja, da ist was drin.
Mhm.
Oh, ist das lecker.
Gut, gell? War noch ein bisschen warm, als ich es besorgt habe. Also, oder ich konnte auch sagen, ja, ich bin heute um 4 aufgestanden und habe dann Hefeteig gemacht für dich.
Du bist so krass. Du bist echt krass.
Nein.
Wow.
Schon gut, gell?
Also liebe Salonitas, ich habe es jetzt in meiner Hand.
Wir machen ein Foto dann, gell?
Es ist einfach wie ein, ja, wie so ein Krapfen.
Mhm. Aber nicht
oben
im Fett ausgebacken. Nee,
oben ich muss es rein. Ernährungstechnisch,
ich jetzt gleich, ja, ernährungstechnisch ist es natürlich viel besser. Gell? Wir achten auf unsere Ernährung.
Gut, sehr lecker.
Mhm. Bisschen säuerlich, gell? Marmelade. Powidl, sagt man in Salzburg.
Jetzt kommt der Busfahrer wieder nicht vorbei.
Nein, weil einfach die Idioten, Entschuldigung, wieder auf den Gehsteig packen.
Warum? Du wolltest doch die Posten da eigentlich
besorgen, ja, oder? Da muss ich beim Magistrat nochmal fragen. Es sind sehr viele Leute, die da hinter mir stehen, weil es einfach zu gefährlich ist. Die Bequemlichkeit, hier vorne rechts, 10 Meter weiter, habe ich eine Haltezone. Links halte ich auch eine Haltezone. Aber du, da steht jetzt, ja, ich sag mal, zwei Autos stehen da jetzt auch rum, kassieren einen Strafzettel, weil es ist ja wirklich nur 10 Minuten laden, abholen.
Ja. Wie viel kosten es da drüben im Wald?
25 Euro, wenn du nicht gleich zahlst, bis auf 50 Euro.
Wow.
Habe ich auch in der Zeit, wo wir gesiedelt sind, bin ich halt dann gezwungenermaßen auch manchmal da stehen geblieben. Habe das Auto B- und Entladen. Und war dann halt ein bisschen zu lange im Keller, komme ich raus, habe ich schon diesen Liebesbrief vom Magistrat. Mhm. Ja gut, ist so, sie haben ein Recht drauf. Du kannst dann mit vielen reden, wenn man sagt, du bitte, ich muss jetzt noch einmal runter.
Ja.
Und ein paar Kisten schleppen. Ja, aber bei manchen Leuten ist es wirklich hier die Bequemlichkeit, die stellen sie hin. Hauptsache, ich muss nicht so weit zu Fuß gehen, gell?
Ja, lecker. Ich finde es ja immer auch manchmal, oder sehr interessant, Leute, denen es wurscht ist, die kriegen keinen. Die stehen da zum Teil eine halbe Stunde und haben das Glück, dass die keinen Zettel bekommen. Du denkst da schlechtes Gewissen, oh je, oh Gott, 5 Minuten weg, zack, Strafzettel dran.
Ja, du, das ist ja Tagesform. Also ich glaube, dass halt manche von diesen Parkwächtern entspannter sind und manche sind halt vorher auf Umsatz aus. Gell?
Sehr lecker, echt, mega, wow. Wie heißt das?
Buchteln.
Buchteln.
Buchteln mit Powidl.
Buchteln. Zwetschge. Wow, echt, echt lecker. Also das, wer mal hier in Salzburg ist, muss wirklich
Buchteln sich besorgen, ja, es ist schon fein. Bayerische Rohrnudeln.
Mhm.
Oh. Meine Oma, die hat ja auch oft für uns gekocht. Meine Eltern waren ja berufstätig und dann bin ich nach der Schule heimgekommen und bevor ich ins Training bin, bin ich aber zu meiner Oma.
Mhm.
Und die Oma, die war ja Wahnsinn, die hat gekocht. Wir haben einen Holzofen gehabt.
Echt jetzt?
Ja, und da hat sie einen genialen Schweinebraten und sehr viel Mehlspeisen hat die gemacht. Also Fleisch gab es bei uns zum Beispiel eigentlich immer nur am Sonntag.
Ach, das war der klassische Sonntag, da gab es dann immer...
Da einen Schweinsbraten. Und sonst unter der Woche gab es eigentlich sehr viel Gemüse und Mehlspeisen.
Okay. Und was war dann da deine Lieblingsmehlspeise?
Ein Murs. Sagt er das was? Murs, also es ist wie ein Kaiserschmarrn für Arme. Weil da kommt kein Rum rein, keine Rosinen. Das haben die Holzknechte, mein Opa war auch sehr viel im Wald, die haben sich irgendwo Ei mitgenommen, ein Mehl von zu Hause und auf der Alm, da gibt es dann Kühe, das hat gereicht. Und damit mit einer Prise Salz und ein bisschen Zucker machst du einen etwas festeren Teig, wie beim Kaiserschmarrn oder bei Pfannkuchen. Das lässt du stocken in so einem gusseisernen Pfandl. Und dann machst du Früchte der Saison im Wald, also Walderdbeeren, Heidelbeeren.
Und reißt du den dann auch auseinander?
Genau,
dann
das erfreut eh, genau. Mhm. Aber das ist halt nicht so zerstochen, sondern das zerbröselt. Ach, das ist
lecker.
Das hat, ja, ist jetzt nicht gut für die Hüfte, aber es ist also gut. Aber für die Seele.
Mhm.
Mit Walderdbeeren. Und du, mein Mo, der liebt das ja auch. Wir haben bei unserem Bauernhof eine Zeit lang auch Hühner gehabt. Und Milch haben wir auch frische, das ist schon.
Anni, es kam eine Frage rein an dich von Nick.
Okay.
Nick hat nämlich eine Frage. Der schreibt, hallo ihr zwei, ich hätte eine Frage an Anni. Sie ist ja mal bei einem Halbfinale durch das Ziel gerutscht und danach noch Gold gewonnen. Was war da los und wie hat sie das erlebt? Danke und schöne Grüße.
Genau, das waren die Olympischen Spiele 2010 in Vancouver. Das war Vorlauf. Der Mannschaftslauf, der Team Pursuit und... bei uns ist so, drei Staaten, die Zeit des Letzten ist ausschlaggebend. Und jetzt bin ich, mit der Bahn bin ich da nicht zurechtgekommen. Das Eis war so brüchig und ich habe so einen dynamischen Laufstil. Mir hat es da schon öfters gefeigelt, dass ich oftmals weggebrochen bin. Und da war es eben sehr fatal. Auf der letzten Runde, auf den letzten 300 Meter, habe ich so einen Strauchler gehabt in der Kurve und bin von den zwei anderen Mädchen von der Daniela und der Stefanie weggefallen. Mhm. Die haben zum Endspurt angezogen und ich bin denen hinterhergehumpelt und wollte nur irgendwie am Schluss auf den letzten Meter nochmal richtig Gas geben, habe wieder verkantet und bin gestürzt.
Krass.
Aber ich habe halt dann in Geistesgegenwart meinen Fuß, wo der Transponder, der die Zeit auslöst, nach vorne geschneuzt, mehr oder weniger. Und dann haben wir so die Amerikaner, die da eben durch mein Straucheln wieder Fahrt aufgenommen haben, haben wir um 2/10 geschlagen. Wow. Und somit sind wir ins Finale eingezogen. Im Finale bin ich selber dann nicht mehr gelaufen, das war im Vorhinein schon ausgemacht, da ist die Katrin Matscherot gelaufen. Und die haben dann um 4/400
gewonnen. 4/400, krass.
Ja, das war schön.
Ja, wie gesagt, das war gegen?
Die Mädels haben gegen Japan.
Japan.
Und dritter war ja, das war immer Überraschungstüte, ist Polenmann. Die polnischen Damen waren immer super stark in der Mannschaft. Immer.
Die Männer aber einzeln nicht?
Nicht so. Auch das ist eigentlich das Spannende, weil du in der Mannschaft, die Holländer haben ja oft auf den Mittel- und Langstrecken die allerbesten. Du, aber in der Mannschaft hat das nicht hin.
Okay.
Weil die nicht so eingeschworen sind, da trainieren ja viele selber in verschiedenen Privatteams. Und da ist es so, da musst du ja zu dritt, du hast einen großen Läufer, einen kleinen Läufer, einer, der sehr dynamisch läuft oder einer, der ganz kurz läuft. Du musst aber den gleichen Stil laufen.
Ach so. Im Windschatten. Und wer gibt den dann eigentlich vor?
Der vorne.
Ach, der
vorne läuft.
Und aber wenn jetzt da jeder einen eigenen Laufstil hat,
schwierig,
dann
musst du anpassen.
Musst du anpassen. Ja.
Das ist das Spannende. Und wir haben das damals gemacht, du läufst immer zu dritt, 6 Runden die Damen, 8 Runden die Männer. Jetzt schieben sie sich immer an. Wir haben sehr viel gewechselt, jede Runde oder alle 1,5 Runden. Der Wechsel ist ja immer schwierig, weil du dann in den Windschatten verlässt, du bist im Wind. Man muss gucken, dass du ganz schnell wieder hinten den Anschluss findest und auch wieder in den nächsten Laufstil, in den Rhythmus reinkommst. Also da hat es ganz viele Stürze oft gegeben.
Und früher durfte man nicht anschieben?
War nicht üblich.
Aber
man
war nicht
hat irgendwann
üblich.
Gemerkt, halt, also es wird natürlich im Training auch geübt, hey wow, was kostet viel Zeit? Das ist der Wechsel. Was ist gefährlich für Stürze? Das ist der Wechsel. Wenn der Führende nach hinten geht und wieder anschließen muss. Und die haben jetzt einfach gemerkt, wenn die beiden hinten so Gas geben und jeder, schaut ein bisschen komisch aus, fasst den anderen am Po und schiebt ein bisschen vor, dann ist das das Effektivste. Das machen jetzt alle Mannschaften so.
Also das heißt, da wurde keine Regel geändert, sondern man hat es einfach nur neu entwickelt.
Also genau, sich das perfektioniert, würde ich sagen, dieses Anschieben. Der Vorderste gibt natürlich
die Zeit. Der Vorderste ist der Arsch, oder? Weil der hat
eigentlich
ja
schon, der
hat ja keinen Windschatten und
nein,
der ist ja...
der hat die Nase im Wind und der muss Gas geben, wird aber unterstützt durch Nummer 2 und 3.
Mhm, verstehe.
Ja.
Und der Letzte zählt aber immer noch, richtig?
Genau.
Also der Letzte, der durchs Ziel fährt, ist dann...
Ja, du hast da der Achtel-, Viertel-, Halbfinale, genau.
Wahnsinn. Du, und ich habe nur irgendwas gelesen, weil wir gerade beim Eisschnelllauf sind. Aufgrund deiner Persönlichkeit und dass wir einen Podcast machen. Ich habe irgendwas mitbekommen.
Nicht
in
Schönes.
Inzell, Trainer weg oder klär mich mal bitte auf, was ist denn eigentlich in Inzell gerade los?
Ja, also ich war ja auch vor einigen Wochen da bei der
WM
für die Sprinter und für die Allrounder und es war ein super schöner Event. Aber ich muss sagen, bin auch auf viele alte Bekannte habe ich da getroffen. Manche, die ich mag und manche, die ich nicht so mag. Mit denen hängst du halt da nicht so ab. Nee, aber es war ein bisschen eine komische Stimmung.
Okay.
Es war ein bisschen eine komische Stimmung. Und jetzt der neue Artikel, der jetzt in der Zeitung war. Also Inzell läuft Gefahr, wirklich sein Prädikat Olympiastützpunkt zu verlieren.
Warum?
Weil die DSG, das ist unser deutscher Schnellerverband mit Sitz in Berlin, zwei Trainer, zwei wichtige Nachwuchstrainer, die eine gute Arbeit gemacht haben in Inzell, die wurden ab Juni nach Berlin werden die abgeordnet. Ja, weil sie einfach den Stützpunkt Berlin stärken wollen. Der Verband sitzt da, die wollen das zentralisieren. Das ist ein bisschen ein Déjà-vu, was ich 2006 auch gehabt habe. Die Gelder fürs Eisschnelllaufen sind im Vergleich zu den anderen Jahren, wo wir super erfolgreich waren, jetzt nicht mehr geworden. Es wird verteilt, wir haben drei Stützpunkte, Erfurt, ist sehr gut. Das sind die ganzen Mittelstreckler, die ja regelmäßig in die Top 10 drin sind. Mhm. Und dann gibt es in Berlin als Stützpunkt, wo auch viele Leute sind. Und Inze. Inze, die schnellste, schönste Eishalle. Ich finde einfach nach wie vor, das ist die Wiege des Eisschnelllaufens in Deutschland. Und wenn jetzt, sage ich mal,
da diese... Da sind jetzt Trainer los jetzt gerade, oder wie?
Genau.
Also es gibt keinen Eisschnelllauftrainer.
Ja, der Andreas Kraus und Tatjana Kraus, die haben da in Inze so viel aufgebaut, sind aber angestellt beim Verband. Und wenn der Verband sagt,
ihr müsst kommen,
mhm. Ja, die haben ja auch, also die haben Kinder, ja, ja, die haben ein Haus, die haben Rechnungen, die zu zahlen sind, dann müssen die nach Berlin gehen. Und sie haben einen neuen Job bekommen, der eine wird Nachwuchsbundestrainer und seine Frau, die Tatjana, wird Assistentin vom großen Chef Bundestrainer. Ja, und das ist halt schade, weil in Inze gibt es so viele Talente, die sind jetzt wirklich vom Kopf gestoßen. Wie geht's ja weiter? Und es gibt natürlich zu Recht ganz viel Kritik. Ja, da hätte man jetzt schon im Vorfeld schauen müssen, dass man irgendwelche alte Sportler reaktiviert und die als Trainer macht. Die Gabi Hirschbichler, mit der bin ich damals auch gelaufen, mit der spielt Eishockey. Mhm. Die war lange bei der Bundeswehr und die hätte auch Ambitionen gehabt. Die hat sogar auch schon einen Platz in Köln auf der Trainerakademie. Das brauchst du ja. Du musst ja das ja durchlaufen, damit du auch den Bundestrainerschein machen kannst. Die hätte da einen Platz gehabt, aber sie hat auch gesagt, ich brauche bitte eine Absicherung. Ich brauche Krankenversicherung. Das hätte damals halt vielleicht der BEV machen können oder auch die Gemeinde Inzell oder von der DSG. Die wollten das nicht. Die haben das übersehen oder wollten es vielleicht schon von langer Hand nicht. Und das stelle ich jetzt einmal. Und somit hat die Gabi auch gesagt, na, ich brauche Absicherung und ich hätte die Möglichkeit, ich hätte auch das Potenzial. Sie macht jetzt in Freising eine andere Ausbildung. Also es hätte schon
aber
Nachfolger gegeben.
Es war vor 2-3 Wochen war die Eisschnelllauf-WM ja in Inzell.
Genau.
Dann könnte man ja meinen, dass zu dieser Zeit ja viele Verantwortlichen des Eisschnellverbandes ja auch dort waren, oder?
Ja, aber du,
das... Und da das wurde aber nicht geredet, nichts, also das heißt, es war die nichts WM und man dachte, alles ist gut. Und
ja,
man hat es, oder ich sage jetzt mal meine Meinung, die haben jetzt die WM abgewartet, genau, so ein bisschen 2 Wochen Gras drüber wachsen lassen und dann zu sagen, bam, du übrigens, wir nehmen eure Trainer weg.
Genau, wir mischen die Karten neu, das ist also ganz...
Taktisch sagen, clever, wenn du halt, sagen wir mal, Konflikte aus dem Weg gehen magst.
Genau, und Inzell ganz bewusst aus diesem Pool rauswerfen willst, dass dieser Kuchen, dieser Etat wird halt dann nur noch zwischen Berlin, wo jetzt dann wieder diese Zentralisierung ja stattfinden soll, und Erfurt aufgeteilt.
Ja, und wie geht es jetzt weiter mit Inzell? Ist das jetzt ja existenzbedrohlich?
Auf alle Fälle. Ich meine, die Nachwuchssportler brauchen ja jemanden, der sie trainiert.
Ja klar, ohne Trainer
also
ist schwierig.
Also die müssen auf alle Fälle jetzt schauen, dass sie jemanden finden und ja, dass sie es neu aufstellen. Aber ich finde das schon eine sehr bewusste Machart, wie das die DSG wieder gemacht hat. Das war 2006 bei mir nicht anders.
Warum?
Da haben sie mir auch meinen Trainer damals weggenommen. Markus Eiche war erst Stützpunkttrainer, war indirekt für die Damen zuständig, eben für dieses Team Pursuit, wo ja wir da Gold geholt haben. Und dann ist der auch Bundestrainer Damen geworden. Mhm. Und es hat geheißen, wir machen jetzt eine Zentralisierung. Die Damen trainieren überwiegend mit den Damen, schwerpunktmäßig in Berlin. Mhm. Und die Männer genauso. Die haben einen eigenen Bundestrainer für die Jungs.
Ach, da war bekommen das schon mal so?
Das war schon so. Und da habe ich auch gesagt, du, da mache ich nicht mit, weil ich habe ja doch meine Erfolge über die Weltcups und die Olympiamedaillen in Turin, habe ich ja auch über so ein Punktesystem ja auch Geld in den Verband reingelaufen. Mhm. Und jetzt werde ich quasi mit dem Rücken an die Wand gestellt und sage, nimm das. Aber das, was mich erfolgreich gemacht hat, war das Training mit starken Trainingspartnern, mit Männern.
Ja.
Das wurde mir dann in dem Sinne weggenommen.
Wie ging das dann damals aus?
Ich bin raus aus dem Verband. Ich habe ganz tolle Partner gehabt, Sponsoren, die mir ein Budget zur Verfügung gestellt haben, wo ich meinen Trainer finanzieren konnte, meine Trainingslager und Trainingspartner. Und ich muss krass auch sagen, ich habe damals, da war der DOSB-Chef, der Herr Bach, mhm, und ich bin bis da hochgegangen, habe gesagt, das kann nicht sein, ich brauche nicht viel, aber ich habe hier dieses ganze Konstrukt ja auch durch die Erfolge mitfinanziert.
Ja,
ich brauche
ein
kleines Budget, dass mein Trainer oder auch ein Physiotherapeut, dass ich die da mitnehmen kann. Und da wurde eine gute Lösung gefunden und die war ja erfolgreich. Also ich habe ja einige WM-Titel und viele Weltcup-Siege wieder eingefahren.
Aber
in den letzten 4 Jahren einfach alles selber finanziert.
Wenn du jetzt aber keine Sponsoren gehabt hättest, hättest du dann aufhören müssen?
Nee, ich hätte nach Berlin gehen müssen.
Also hättest du nach Berlin gehen müssen?
Und nur mit Frauen trainieren.
Ah, okay, verstehe.
Das wäre für mich nicht der Schlüssel zum Erfolg gewesen.
Okay, verstehe.
Mhm. Also ich habe immer mit Jungs trainiert.
Was ist jetzt deine Meinung jetzt dann jetzt zu Inz? Also wie muss es weitergehen? Wie kann es? Weil da bist
Inze
ja du die Expertin.
Inz muss weitergehen. Es ist nach wie vor ein super schönes Leistungszentrum. Es kommen so viele Leute dahin, um dort zu trainieren. Wir haben ein Sommereis, das wird sehr spannend.
Ja,
also nicht nur,
stimmt,
weil du auf dem Eis bist.
Da gehen wir aufs
mit
Eis.
Mit den Klappschlitscher, genau. Sondern auch, weil sich da wieder alles treffen wird. Und wenn sie im Juni da diesen Cut machen und alles neu aufstellen, da bin ich jetzt wahnsinnig gespannt. Sie müssen eine Regelung finden. Also der Nachwuchs in Inzell und die Top-Athleten vor Ort, die brauchen Trainer.
Definitiv.
Und da muss halt vielleicht der Bayerische Verband, die Gemeinde Inzell, der Verein, also die werden jetzt alle auf Hochdruck arbeiten und schauen, dass man das hinkriegt. Ja.
Von wie
drückt denn die Daumen, wirklich.
Nachwuchs-Eischnellläuferinnen, Läufer reden wir denn in Inzell eigentlich? Also wie viele sind denn da beheimatet? Weißt du das ungefähr?
Jetzt aktuell Stand der Dinge, ich würde schon sagen, dass so 5, 6 gute Kaderläufer, auch Nachwuchsläufer, die die Junioren machen ja auch schon eine Weltcup-Serie mit, die da im vorderen Bereich sind, da gibt es einige.
Auf alle die Fälle. Haben jetzt aber aktuell keinen Trainer?
Na?
Das ist ja traurig.
Bis Ende Mai schon und dann nicht. Ja. Schwierig.
Ja. Also die Politik ist manchmal wirklich schwierig. Schade, ist ja im Eishockey, gibt es ja auch ähnliche Geschichten.
Ja.
Es ist so viel Politik.
Vereine, wenn das Geld einfach, wenn der Verein aufhört, wenn der Geldgeber nicht mehr da ist.
Dann hast du ein Problem,
wenn
wir ehrlich sind. Egal wo. Außer beim Fußball. Da geht es weiter.
Stört mich aktuell. Ich weiß, wir bereiten uns auf die EM vor.
Ja.
Fußball ist überall, aber hallo, unsere Damen Eishockey sind jetzt Gruppenerster, stehen easy im Viertelfinale. Und wenn jetzt zum Beispiel, ich bin schon ein Fan von der Bild-Zeitung, muss ich sagen, finde ich schon sehr hart, dass ich erst einmal Fußball, dann kommt einmal Formel 1. Also ich muss sehr weit durchblättern und durchklicken, bis ich zum Eishockey komme.
Vielleicht musst du mal jemanden anrufen von der Bild-Zeitung, Anni, und sagen, du unterstützt doch einmal ein bisschen die
Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft. Ja, mach Geschichten, jetzt die Frauen und dann eben ein paar Wochen später die Männer.
Das ist generell, deswegen ist auch die Anerkennung in Deutschland einfach
nicht so groß.
Ja. Du hast halt Fußball, dann hast du gefühlt 10 Meter gar nichts und dann kommt Eishockey, Basketball, Handball.
Ja. Im Winter hast du halt noch Skifahren.
Genau, gut, die sind auch noch dabei.
Aber nach wie vor halt auch, also die Erfolge oder die Leistungsdichte, die sie damals gehabt haben mit der Maria Höfl-Riesch oder Vicky Rebensburg, ist jetzt auch nicht.
Nee, nicht mehr so wie früher.
Na.
Anders.
Anders, ja.
Also es ist, auch die, glaube ich, haben Nachwuchssorgen.
Ja. Im Biathlon auch immer wieder. Also wir hatten schon damals so zwischen 2000 und 2010, war das schon eine geile Zeit. Also da war der deutsche Wintersport.
Hat geboomt.
Genau.
Oder? Wenn man
da
so
waren wir richtig krass unterwegs.
Waren aber auch Typen, finde ich.
Ja.
Du warst ja auch ein Typ. Du
ich
hast ja
typ.
Auch mal freie Schnauze gehabt. Oder
sehr oft. Und ich habe auch Dresche gekriegt. Aber das war mir egal, weil ich habe gesagt, ich kann nicht jedem gefallen.
Naja, verstehe ich.
Und ich bin authentisch. Und wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann sage ich das. Dann sage ich meine Meinung. Und weil ich glaube, und ich bin auch immer Rede und Antwort gestanden. Wenn ich gut gelaufen bin, dann habe ich mit allen gefeiert. Und bin ich schlecht gelaufen, dann bin ich auch in zur Kamera und habe dann meine Kritik mir abgeholt und bin da Rede und Antwort gestanden.
Aber es gehört ja dann dazu und es macht dich ja auch so ein Stück weit zu dem, was du jetzt bist, weil du bist einfach bekannte Sportlerin.
Ja,
also,
ja ich glaube auch, also man muss schon unterscheiden, jetzt so dieses schnell ganz viel Influencer zu kreieren. Ist alles schön und gut mit der Vermarktung, aber es geht halt auch immer, finde ich, über diese Gleichmäßigkeit, nachhaltig ein Niveau zu haben, zu halten, und das ist immer Wellen, das ist ganz logisch.
Ja, bin ich voll bei dir.
Das ist wichtig. Also ich hoffe, dass sich da ein bisschen was ändert und dass man ein bisschen mehr in die Richtung...
Ich habe noch eine Frage an dich von einem Fan.
Okay.
Sebastian fragt, wer ist dein berühmtester Kontakt auf deinem Handy?
Mein berühmtester Kontakt?
Ja.
Das ist sowieso Mama. Mama vorne weg. Na, mein Mann, der Itz, Olympiasieger mehrfach, Weltmeister, mein Superheld und mein Mann, mein Schatzi. Na, aber wer ist jetzt, jetzt muss ich mal überlegen.
Gibt es irgendeinen Sportler, Politiker, Schauspieler, den du im Handy hast? Also bei mir, ich habe auch die Frage, wo ich es gelesen habe, war bei mir eigentlich relativ schnell klar, Leon Dreiseitel.
Okay, seid ihr
wir sind close? Im Kontakt. Okay. Ja, wir sind im Kontakt. Und
ich kenne schon viele. Also ich kenne Schauspieler, Musiker, aber das läuft, das lacht, ganz viel läuft jetzt eigentlich über Insta. Dass du jemanden über Insta schreibst, wo ich genau weiß, der macht das nur selber. Jasna Fritzi Bauer zum Beispiel, das ist eine super Schauspielerin, lebt aktuell in Berlin, Tatort-Kommissarin.
Oh ja.
Mega cool.
Echt jetzt, oder?
Mega cool, die ist. Und dann halt aus der Let's Dance-Zeit.
Aha.
Also wenn du sagst, jetzt bekannt, beliebt,
ja.
Der Erich Klan und die Joana, seine Frau, die habe ich natürlich drin.
Ja, du hast schon einige,
ja, zu Nina Bott habe ich einen guten Kontakt, Dana Schweiger.
Krass.
Doch halt verschiedene Formate. Ja, und von früher, mein Boris Becker kenne ich auch ein bisschen, aber ja, seine Nummer habe ich nicht.
Aber
und halt die ganzen Sportler, man trifft sich ja immer
klar.
wieder. Wasmeier, und da ist halt auch zum Beispiel alle 4 Jahre bei Eurosport, wenn man da moderiert und kommentiert, das mag ich schon in diesem... K-Hotel nenne ich es.
Ja, kenne ich, das Best Western, genau.
Und wenn du dann, das war halt mit Pyeongchang und Peking ganz lustig, weil manche Sportarten, also die Curler, das waren arme Schweine. Die mussten ja um 1 oder um 2 in der Früh ran.
Boah.
Die Biathleten hatten Satz und mich hat getroffen. Ich hatte eigentlich immer so ein bisschen die Primetime.
Echt jetzt?
So um 9 manchmal, um 10, das war sehr geil.
Geil.
Wie war das bei dir?
Eigentlich human, aber ich kann mich erinnern, was war das jetzt? Ich glaube, das letzte Spiel, das war um 1.30 Uhr in der Nacht. Das war
stimmt.
Zach.
Ja, oh gut, aber das war ja geil.
Boah.
Aber ich weiß schon, das ist...
Das ist zach.
Ja.
Aber du, umso mehr freue ich mich ja heuer auf Italien, weil es einfach die mitteleuropäische Zeit ist.
Super.
Also das ist halt einmal sehr angenehm. Weiß man eigentlich schon 2030, wo es ist?
Na, glaube ich nicht. Welche Sportstätten oder...
L.A. ist doch 28, oder?
Ja. Ja, ich glaube, da müssten eigentlich in 1-2 Jahren müssen sie das auch fixieren, weil du musst ja Sportstätten renovieren oder bauen. Also ich würde mir Skandinavien wünschen. Ich wünsche mir so sehr, dass die Olympischen Winterspiele
wirklich... Salt Lake City hat sich beworben.
Finde ich gut.
Für 2030.
Weißt du was, das wird es werden. Das sag
meinst
ich dir.
Du?
Ja, das glaube ich schon. Es war so oft Asien, jetzt ist Europa. Dann ist es eigentlich naheliegend, dass wir wieder nach Amerika gehen. Salt Lake war cool.
Vom 8. bis Utah. 24 findet es statt. Also das steht auch schon fest. Frankreich ist auch.
Ja.
Das glaube ich aber eher nicht, nachdem es 2026 in Italien sind. Dann glaube ich,
nah
ist
dran.
Jetzt mal eher.
Sehr cool. Also
aber Salt Lake City hat sich beworben.
Die Sportstätten sind ja noch alle da. Soldier Hollow für die Langläufer, Biathleten.
Du warst Park da dort. Salt Lake. War cool war damals. So geil. Also ist es überhaupt eine Stadt oder ist es eher
so? Ja, es ist, also das war ja verteilt. Du hast den Cluster in Salt Lake City für Curling, Eiskunstlauf, Speedskating. Das war da in Richmond, in Kearns draußen, aber halt auch noch. In der Ecke dann die ganzen Skifahrer, Biathleten, Skispringer, die waren Park City, Soldier Hollow draußen. Also
schauen wir gerade ein paar Bilder an auf Google von Salt Lake City. Aber ja,
also
doch,
super schon kalt war es nicht, muss ich sagen. Du kannst da mega gut auch Skifahren und alles, das war schon fein. Und wir haben halt immer downtown gewohnt. Mormonenhauptstadt.
Ah.
Aber du kannst trotzdem Party machen.
Echt, oder?
Ja. Wir hatten diverse Weltmeisterschaften da auch, also nicht nur bei den Spielen, sondern ja.
Hat die Stadt den Olympia-Spirit gelebt damals oder war das eher nur bei den Veranstaltungen und außerhalb
was? Ja, es war, also Park City oben war es natürlich wieder ganz anders, da hast du eine schöne Straße und links und rechts mit den Häusern, doch. Aber unten war auch viel los.
Okay.
Und es gibt ja immer, es gibt das Deutsche Haus, das Amerikanische Haus, Holland-Heineken-Haus, was relativ öffentlich zugänglich ist. Aber ich weiß auch noch, dass wir, da gab es so richtig Downtown, da war so eine Disco. Da waren immer alle Sportler.
Echt?
Ja, mit der Akkreditierung, du, da bist du überall hinkommen.
200.000 Einwohner.
Haben, ja, mhm. Und wir haben oben, unser olympisches Dorf war das Unigelände.
Okay.
Fand ich auch gut. Mhm. Also, weil in der Zeit, für diese 3-4 Wochen, mussten halt die Studenten raus. Und wir haben an der Uni gewohnt, haben sie noch zusätzlich ein paar Mensa-Zelte aufgebaut. Das war ziemlich gut. Das war gut.
Also,
das Einzige.
Ihr habt geschlafen auch in der Uni?
Ja.
Ach, witzig.
Das war das olympische Dorf. Aha. Das war der Eiscluster, war da.
Okay.
Und das Einzige war, es war das schreckliche Attentat 9/11, war ja im Vorfeld. Mhm. Also wir hatten ständig Helikopter über uns, es war ganz fetter Stacheldraht ums olympische Dorf herum, Militär, Polizeipräsenz, das war schon...
Sehr präsent.
Ja, es war einfach im Vergleich zu 4 Jahren zuvor in Nagano, wo alles easy-cheesy war. War das jetzt schon? Der Terror ist halt so nah an Großveranstaltungen rangerückt. Ja. Bei der Öffnungsfeier konnte ich nicht mitmachen, weil ich musste am Tag drauf die 3000 Meter laufen. Aber bei der Schlussfeier war ich dabei. Unglaublich.
War geil, oder?
Ah, super in dem Stadion. Ah, ja. Ja, und ich hatte meine Goldmedaille im Gepäck mit dabei. Das war schon ganz besonders. Ganz besonders.
In welchem Stadion war es? Salt Lake City?
In Cairns, ist ein bisschen außerhalb. Cairns. Eines der allerschnellsten Eislaufhallen der Welt.
Aha.
Und ja, so viele Leute sind jetzt nicht reingegangen vom Fassungsvermögen. Da im Vergleich dazu Nagano, das war 98, das war ja...
Brutal.
Mit der M-Wave, ja, das war ein Monument, eine Halle. Auch in Vancouver, Richmond war es eine schöne Halle. Turin war auch eine super schöne Halle. Beide sind jetzt Multifunktionshallen, wo man auch andere
Events... Also verwendet man immer noch?
Fürs Schnelllaufen eigentlich nicht, sondern Sporthallen in Turin war auch eine Indoor-Leichtathletik-Meisterschaft.
Okay.
Also ich finde es ab so, macht es Sinn. Unten die Kühlung ist noch da. Du könntest jederzeit wieder einen Weltcup machen oder eine EM, eine WM. Alles ist möglich.
Schau mal, Turin, Olympia, Olympische Spiele, Milano, Cortina.
Da war ja unser olympisches Dorf war ja fußläufig. Also wir mussten eigentlich nur über eine kleine Brücke und dann waren wir schon vom olympischen Dorf an der Sportstätte. Das war super angenehm. Wir haben alles mit dem Fahrrad erledigt.
Warst du schon mit Cortina? Also,
ja,
ah, du warst
zum
schon
Skifahren. Ein ehemaliger Trainingspartner Dino Giladuzzi.
Ach, geiler Name.
Ja. Dino, der hat eine Zeit lang in Inzell mittrainiert und der kommt aus Cortina. Superschöne Stadt. Also wir waren Skifahren und ja, es gibt so viele Erinnerungen. Hi, grüß dich.
So viele Erinnerungen. Jetzt, eigentlich, ich mag dich ungern unterbrechen, ja, Anni, aber wir sind schon wieder über 50 Minuten.
Ja, Wahnsinn.
Deswegen, wir müssen jetzt heute leider einen harten Cut machen.
Mach mal.
Und ja, sag einmal.
Ja, freilich, bitte gern.
War wieder mal sehr interessant, Anni, wie immer. Ja, cool. Dann würde ich mal an alle Salonitas da draußen sagen, heute einschalten, Daumen drücken.
Unbedingt.
Für die Frauen. 19:30 Uhr gegen Tschechien.
Dass so weitergeht im Flow.
Ich hoffe, sie kommen ins Halbfinale und ansonsten hören wir uns, sehen wir uns wieder next week.
Genau.
In diesem Sinne, danke für alles.
Danke, und Patrick.
Schön war's, schöne Grüße nach Salzburg.
Genau, danke schön.